ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi zu einer frischen Folge Unter Büchern, in der wir an die Ostsee reisen mit einem neuen Buch über Warnemünde, in der wir mit Siegfried Lenz und dem Autor Matthias Jügler angeln gehen. Ein neuer Comic, der führt uns pünktlich zur WM in die Welt des Fußballs. Und das sind nur drei von vielen Themen hier unter Büchern, Literatur, an Musik. Hallo dazu, sagt Katrin Schumacher. Und das hier ist Dota.
Lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Okay, ich schau's mir an, 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 weil ich nicht anders kann, kann. Wieder muss man was installieren. Was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut, tut, tut. Das ist ja gar nicht mal so gut. Okay, ich stell da was rein. Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit, ich lande einen Hit. Mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Beat, vielleicht lieber doch ein neues Lied, vielleicht was mit Tanz, das wäre nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur, vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch ein Buch. Ich könnte es da reinstellen, was würde das bringen? Im besten Fall würden die Leute es hören und dann würden sie singen. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch.
Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Die Thüringer Literaturtage, die finden zum 29. Mal statt. Ist immer ein schönes und genauso prominentes wie nahbares Ereignis. Also Literatur trifft auf Atmosphäre, Publikum trifft auf AutorInnen. Und im Großen und Ganzen ist es immer ein großes Fest, was da in Thüringen rund um die Burg Ranis und an ausgewählten anderen Orten stattfindet. Ich bin jetzt verbunden mit Ralf Schönfelder, dem Organisator, auch schon seit Jahren. Und in diesem Jahr gibt es tatsächlich eine kleine Hürde, denn die Burg Ranis ist so ein bisschen verbaut. Was ist denn da los und wie lösen Sie das?
Ja, genau. Das historische Torhaus der Burg Ranis, das jetzt auch schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel hat, das wird derzeit saniert. Das heißt, das Torhaus ist in ein großes Baugerüst gekleidet, sieht sehr eindrucksvoll aus, aber uns fehlt eben ein Teil des Innenhofes. Und viel größere Veranstaltungen, die auf Burg Ranis regelmäßig stattfinden, machen deshalb Pause. Der Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Aber die Literaturtage sind unverwüstlich und wir werden die Burg herrichten mit Zelten und Lichtern und Bücherecken und Speis und Trank und unserem Hofmusiker Mr. Moon und dem Illumat aus Weimar, wo unsere Gäste am Sonntag handgezeichnete Bilder in Auftrag geben können und natürlich mit jeder Menge Literatur.
Das Torhaus, ich kenne es sehr genau. Wir haben einmal versucht, den Bauwagen, unseren Literaturbauwagen da durchzukriegen. Hat nicht geklappt. Die Thüringer Literaturtage, die sind ja tatsächlich seit vielen Jahren eine große Einladung, wirklich tolle Autorinnen und Autoren zu treffen. Und ich freue mich auch sehr, dass MDR Kultur unter Büchern schon ganz lange auch mit dabei ist. Wer tritt denn in diesem Jahr auf, Herr Schönfelder?
Ja, also erstmal, wir freuen uns natürlich auch, dass MDR Kultur immer mit dabei ist. In diesem Jahr geht es dann los am Donnerstag, dem 11.06. um 19.30 Uhr mit Jaroslav Rudisch und seiner Gebrauchsanweisung für Bier, also eine gesellige Eröffnung. Und dann haben wir unter anderem am Samstag Katrin Bach zu Gast, die aus ihrem sehr witzigen Roman Lebensversicherung lesen wird. Das ist so eine Familiengeschichte, durch die sich Versicherungspolicen als roter Faden ziehen. Es gibt wieder Lyrik im Konzert mit Dilek Meyer-Türk, der aktuellen Jenaer Stadtschreiberin, Anne Rautenberg und Anna Zipnik. Und ein Highlight am Samstagabend ist dann die Lesung mit Christian Berkel, der seinen autofiktionalen Roman Sputnik vorstellen wird.
Ja, und am Samstag um 16 Uhr sind wir auch ganz direkt dabei, MDR Kultur unter Büchern, Live-Podcast mit dem Autor Christoph Peters, auf den ich mich schon sehr freue, der ein Buch mit dem sprechenden Titel Entzug geschrieben hat. Er schreibt darin ziemlich unverkleidet über den eigenen Alkoholentzug. Und gleich danach treten Anne Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann auf mit ihrem Programm. Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat. Vorher gibt es schon Sektfrühstück mit Landolf Scherzer. Und Sie haben es eben schon gesagt, Jaroslav Rudisch ist dabei mit seiner Gebrauchsanweisung für Bier. Also das ist keine zufällige Kombi, oder?
Naja, also ja und nein. Die ersten Bausteine dieses Programms sind eben aus der Idee entstanden, trotz Baustelle einen einladenden Ort und eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Deshalb Jaroslav Rudisch mit seiner Kulturgeschichte des Biers und der Braukunst. Deshalb ja nur ein Sektfrühstück, ne, mit Landolf Scherzer oder Annette Gröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann, die dann auch das Publikum zu einem Glas Bowle einladen werden. Christoph Peters ist etwas später dazugekommen als ein toller literarischer Autor, der einen wichtigen Roman geschrieben hat. Es stimmt so, dass es inhaltlich vielleicht ein Kontrastprogramm, wobei es bei Christoph Peters also ja nicht um ein geselliges Glas auf dem Burghof geht, sondern um Sucht. Ne? Also ich habe den Roman auch schon gelesen, ich kann ihn sehr empfehlen. Und Christoph Peters erzählt eben von den letzten Stationen der Sucht, ne? Von der täglichen Maskerade des Süchtigen und dann der großen Herausforderung an den Ich-Erzähler, sein Leben und seine Persönlichkeit durch den Entzug ganz neu zu ordnen. Also ich finde es ein toller Roman und ich freue mich auch schon sehr gerade auf diese Veranstaltung.
Und im Kontrast liegt ja auch irgendwie Würze, würde ich sagen. Es gibt nicht nur klassische Lesungen, Sie versuchen auch wieder Literatur weiterzudenken mit ganz anderen Formaten. Also ich habe gesehen, eine Vernissage ist dabei, Poetry Slam, sogar ein literarischer Gottesdienst. Was erwartet uns denn da?
Der Poetry Slam ist inzwischen schon Tradition in unserem Programm. Friedrich Herrmann begrüßt am Freitagabend 6 Slammer, die gegeneinander antreten werden, um die Gunst des Publikums. Beim Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Rahnes am Sonntag wird Martin Stiebert über die literarische und theologische Bedeutung von Gleichniserzählungen sprechen. Und es gibt eine Ausstellung, die man sich während der gesamten 4 Tage auf Burg Rahnes ansehen kann. Da werden Holzschnitte von Jens Kirsten gezeigt.
Und am Sonntag ist wie immer Kinderprogramm. Wen haben Sie da eingeladen?
Ja, wir haben wie immer unseren Märchenerzähler Hansi von Märchenborn dabei. Der gehört im Grunde schon zur Ausstattung der Burg Rahnes. Dann als zweiten Programmpunkt einen tollen Kinderbuchautor, nämlich Nils Mohl, dessen Bücher mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Nils Mohl wird sein Buch Die Insel der Schlasocks vorstellen mit Bild- und Videoprojektion. Und dann zum Abschluss des Wochenendes folgt um 16 Uhr am Sonntag ein echter Kinder- und Jugendbuchklassiker, nämlich Pippi Langstrumpf. Der erste Band, aus dem Brigitte C. lesen wird, die zum Beispiel aus der ZDF-Serie Dr. Nice bekannt ist.
Und da muss ich mich direkt korrigieren. Es ist kein Kinderprogramm, es ist natürlich ein Familienprogramm für alle, was dabei. Wir haben ganz zu Anfang die nicht ganz idealen Bedingungen angesprochen, die baulichen Einschränkungen auf der Burg Ranis. Aber die nicht ganz idealen Bedingungen, die könnte man natürlich auch woanders sehen. Also die politische Lage in unserem Land, die Kürzungen finanzieller Art, die derzeit auch viele Kultureinrichtungen betreffen. In den nächsten Jahren feiern die Thüringer Literaturtage ihre 30. Ausgabe. Wie schauen Sie eigentlich in die Zukunft?
Ja, diese Sorgen über die Zukunft sind uns nicht fremd. Aber wie Sie schon sagen, die Literaturtage finden seit fast 30 Jahren statt. Nächstes Jahr ist das 30. Jubiläum. In diesen 30 Jahren waren die Bedingungen für Kultur, gerade für freie Projektträger wie uns, häufig alles andere als ideal. Und letzten Endes hat sich immer irgendeine Lösung gefunden. Also ich denke, wir sollten die Zuversicht nicht verlieren und auch bei aller berechtigter Sorge über die Zukunft auch dem Hier und Jetzt genügend Aufmerksamkeit schenken. Denn ich glaube, sonst läuft man Gefahr, zu viel Zeit und auch zu viel Wirklichkeit zu verschenken.
Mit Sorgen zum Beispiel.
Ja, ja.
Genau. Die Thüringer Literaturtage zum 29. Mal auf und um Burg Ranis. Das ganze Programm findet sich im Netz. Und die besondere Einladung natürlich. Am Samstag um 16 Uhr ist unter Büchern unterwegs zu Gast. Ich spreche mit dem Schriftsteller Christoph Peters über seinen Roman Entzug. Herzliche Einladung und vielen Dank, Ralf Schönfelder, für diesen Vorabblick.
Sehr gern. Looking out my window, sunset glare, cracks in the shadows, empty stare. I need some peace of mind, it's hard to find. Aimless days, funny how they drift away. In another time, I might change my mind. If this heavy heart could draw me back to the start, and I could curl up instead, put these thoughts to bed, and I'd wake up with nighttime rushing in. There's a flower that blooms by the light of the moon after midnight. If you come calling, I'll be out tending my garden. Do, 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 do. Do, 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 do. Looking out my window, morning. In the shadows, empty room. I feel an ache inside, a strange divide. Heavy hearts are always bound to split apart. If I could turn around, be lost then found. I could close the blinds, pull the curtains from the sides, and bid the days adieu. Nighttime through and forget what the wise ones were telling you. There's a flower that blooms by the light of the moon after midnight. If you come calling, I'll be out tending my garden. Do, 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 do. Looking out my window, do, 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 do. Looking out my window, do, 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 do. Looking out my window, do, 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 do. Thank you.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Vor kurzem ist ein neues Buch von Siegfried Lenz erschienen. 12 Jahre nach seinem Tod im Jahr 2014. Der Leipziger Autor und Angler Matthias Jügler, der hat es gelesen. Am Widerhaken hängt das Glück. So heißt es. Hallo Matthias.
Hallo liebe Katrin.
Auf dem Cover des Buchs sehen wir Siegfried Lenz so im Schilf stehen, die Angel in der Hand, genüsslich an der Pfeife ziehend. Geht's in dem Buch vielleicht rein zufällig ums Fischen?
Ja, ziemliche Volltreffer. Wie viele ja wissen, war Siegfried Lenz ein leidenschaftlicher Angler. Und das eigene Leben, die eigenen Vorlieben, die tauchen natürlich auch immer irgendwie im eigenen Werk auf.
Erzähl uns doch mal, was das für Texte sind, also ob die Lektüre lohnt.
Ja, gerne. Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir die Texte, die Lenz ursprüngliche Heimat, also die masurischen Seen in Ostpreußen, beschreiben. Da flimmert und flirrt es geradezu und das Wasser dieser Seen, so war jedenfalls mein Eindruck beim Lesen, das steckt für Lenz voller Geheimnisse. Also zu lesen gibt es ja Rundfunkstücke, die in den 50ern im MDR liefen. Dann gibt es Auszüge aus beispielsweise Deutschstunde oder Der Überläufer. Dann gibt es ein Märchen über einen Karpfen. Es gibt einen Geburtstagsbrief an den Kritikerpapst Marcel Reich-Ranicki oder beispielsweise eine Rede, die er vor Anglern hielt oder gehalten hat über den Fisch des Jahrhunderts.
Was ist der Fisch des Jahrhunderts? Das musst du kurz erläutern.
Ja, gern. 1999, da wurde der Karpfen zum Fisch des Jahrhunderts gewählt und Lenz, der hielt daraufhin eine Festtagsrede. Und er erzählt darin, wie er, kaum dass er davon gehört hatte, mit seiner Frau Lieselotte damals zum Gratulieren an den Teich ging. Und, ne, die hatten da so einen Gnadenteich bei Tetenhusen, wo sie Karpfen gehalten haben, die Lenz gar nicht mehr beangelt hat, weil er die Fische so sehr geliebt hat. Und da erkennt man in dieser Festtagsrede sehr gut diesen zärtlichen, liebevollen Blick auf diese Tiere. Ich zitiere mal. Unsere Karpfen hatten uns früh wahrgenommen. Hellhörig, wie sie nun einmal sind, hatten sie uns an den Erschütterungen, die unsere Schritte hervorriefen, ausgemacht. Wir brauchten nicht zu pfeifen, nicht zu rufen. Mit eleganten Schlägen der zweilappigen Schwanzflosse, Bugwellen aufwerfend, schwamm sie auf uns zu. Einige hoben die langen Rückenflossen aus dem Wasser. Am Ufer entlanggehend folgten sie uns, schwammen gewissermaßen bei Fuß bis zu der Stelle, an der sie ihr Futter bekamen. Mitunter schnellte sich ein Fischkörper in die Luft und tauchte klatschend wieder ein. Wir konnten nicht anders. Wir hielten es für Vorfreude.
Und du sagtest ja, dass es über den Karpfen auch ein Märchen in diesem Buch gibt.
Genau. Das Märchen heißt Florian der Karpfen. Und dieses Märchen hat Lenz ursprünglich für den Rundfunk geschrieben. Das war zu einer Zeit, Anfang der 50er, da war er als Schriftsteller schon in Erscheinung getreten, aber musste sich noch Geld dazu verdienen. Und im Prinzip geht es um einen Jungen, Karlchen heißt er, der, wie auch Lenz als Kind, sehnsuchtsvoll auf die Fische im See blickt. Ich zitiere mal aus dem Märchen. Und er hatte nur einen Gedanken, während er die Fische beobachtete, wie man solch eine schöne silberne Schwimmblase bekommen könnte wie sie. Ja, und schließlich nehmen ihn zwei Haubentaucher mit unter Wasser. Und nach langer Suche findet er heraus, wie die Fische ihre Schwimmblasen bekommen. Denn Florian, ein großer, alter, weiser Karpfen, der macht das mit so einer Art Kunststück, könnte man sagen. Und Karlchen darf schließlich auch so eine Schwimmblase bekommen, aber das geht natürlich überhaupt nicht gut aus. Mehr sage ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal nicht. Also da schreibt jemand, der Siegfried Lenz, von der Sehnsucht nach dem Unerreichbaren und das eben auf seine ganz eigene Art und Weise, nämlich so liebevoll und warmherzig.
Was sagen uns diese Texte eigentlich heute im Jahr 2026?
Also das Thema Natur ist allgegenwärtig in diesen Texten und wenn wir in unserer Gegenwart über Natur reden, dann natürlich auch immer zwangsläufig leider über Klimawandel, Artensterben etc. Und in einem Brief an einen Freund, da schrieb Lenz damals über den Zustand der Ostsee folgendes. Unsere Bucht ist tot. Mein Bootchen schwappt auf einem grün-braunen, bösen Kloakenteppich, den kein Wind in der Lage ist zu vertreiben. Fische gibt's nicht mehr. Niemand badet. Ich musste natürlich bei 31 Grad hineinspringen in meine geliebte, 100-mal erkundete Bucht, mit dem Resultat, dass auf meinem Rücken sofort Quaddeln und Pustulen, schlimm unterfeuert, aufflammten. Seltsam, Heinz. Keiner empört sich hier, keiner trauert, entrüstet sich, greift die Behörden an. Man fährt 15 Kilometer weiter, wo das Wasser noch sauber ist und genießt dort maritime Wonnen. Im nächsten Jahr werden sie 50, im übernächsten 100 Kilometer fahren müssen. Und das ist natürlich, wenn man das liest, in unserer Gegenwart heute natürlich irgendwie erschreckend aktuell. Und Lenz schrieb davon eben schon im Jahr 1982.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, Matthias. Lohnt die Lektüre?
Ja, knifflige Frage, mit der ich natürlich irgendwie schon gerechnet habe. Knifflig deshalb, das lässt sich gar nicht so leicht beantworten für mich. Also manche Motive von Lenz, die wiederholen sich in diesen Texten, da hat man dann das irgendwie das Gefühl, ja, kenne ich schon. Manche Texte schienen mir wirklich nur für Fischenthusiasten zu sein, wie ich es vielleicht bin. Aber Texte wie Florian oder wie das Märchen Florian der Karpfen, die waren so herrlich skurril und liebevoll und großartig. Ja.
Ich finde, jetzt hast du dich ziemlich gewieft um eine Beantwortung meiner Frage gedrückt.
Das stimmt. Sagen wir es mal so, ich empfehle das Buch jedem, der die Romane von Siegfried Lenz richtig gern gelesen hat. Ich empfehle es jedem Naturfreund, denn das Buch ist voll von Natur. Aber wer dieses Buch liest oder zur Hand nimmt in der Hoffnung, etwas gänzlich Neues über Lenz zu erfahren, der wird vermutlich enttäuscht werden. Um jetzt mal so ganz direkt auf deine Frage zu antworten, ja, die Lektüre lohnt sich, aber vielleicht eben nicht für alle Leserinnen und Leser.
Dankeschön, Matthias.
Gerne. Tschüss.
Siegfried Lenz, Am Widerhaken hängt das Glück, ist ein Fischlesebuch, 240 Seiten, gerade erschienen bei Hoffmann und Campe, gelesen für uns vom Leipziger Autor Matthias Jügler. Menacing times, stripped of rights. Diabolical crimes, you know all about it. We've been trapped in darkness, but you know. Sehr neu, dieser Song von Tori Amos zusammen mit Natasha Hawley. Immer noch und immer wieder gut, oder? Hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Gerade standen wir mit Siegfried Lenz schon am Wasser und da machen wir einfach gleich weiter. Allerdings so ein bisschen mit dem Salzwasser. Wir angeln uns ein Buch, das uns einen legendären Ort vorstellt, den vermutlich jeder von uns aus eigener Ansicht kennt. Warnemünde bei Rostock. Der Ort, den Hanno Hochmuth in seinem Buch Mein Warnemünde beschreibt. Hanno Hochmuth, der war bei uns im Gespräch mit meiner Kollegin Julia Hämmerling. Und das Gespräch, das hören wir jetzt.
Sie wurden 1977 in Ost-Berlin geboren und Sie sind auch da aufgewachsen. Warum nennen Sie Ihr Buch Mein Warnemünde? Was verbindet Sie mit dem Seebad?
Naja, das Buch ist ja Teil einer Reihe im Mare Verlag, wo es immer um Inseln und Seebäder geht und wo es immer um persönlichen Zugriff gibt. Das heißt, mein Bornholm, mein Hiddensee und jetzt auch mein Warnemünde. Und mein Warnemünde ist es deswegen auch, weil ich als Kind ganz oft dorthin gereist bin, eigentlich nicht direkt nach Warnemünde, sondern zu meiner Nenntante Antje, die wohnte in Lüttenklein, 3 S-Bahn-Stationen südlich von Warnemünde. Das war so eine aufregende Neubausiedlung, wie ich die aus Berlin-Prenzlauer Berg gar nicht kannte. Für mich war da alles aufregend und das Aufregendste war immer die Fahrt zum Strand und die ging immer nach Warnemünde. Und der zweite Grund ist, dass ich mit meiner Partnerin in den letzten Jahren ganz, ganz oft in Warnemünde gewesen bin, denn deren Familie hat eine ganz intensive, langjährige Beziehung dazu. Die kommt übrigens auch aus Mitteldeutschland, aus Halle.
Und wenn man jetzt mal so die Autofahrt sozusagen eruiert, man ist tatsächlich von Berlin aus wesentlich schneller in Warnemünde als zum Beispiel von Erfurt oder Dresden aus. Sie schreiben sogar, Warnemünde sei das Strandbad von Berlin, Zitat Ende. Hat das mehr als praktische Gründe, also kurzer Weg, oder warum ist dieser Ort so populär? Was macht den Ort aus?
Ja, für die Berliner war das ganz wichtig und auch für den Rest der DDR, weil es am schnellsten zu erreichen gewesen ist über die Autobahn, die damals nicht so perfekt war wie heute. Also damals brauchte man vielleicht 4-5 Stunden. Heute saust man von Berlin aus ja so in 2,5 Stunden dorthin. Und Warnemünde war halt immer ein sehr populäres Bad im Wortsinne. Es war nicht mondän, sondern es war ein Bad für alle. Auch gerade wegen der guten Verkehrsanbindung konnten viele ja auch einfach hinfahren, ohne dort einen Übernachtungsplatz zu haben, ja, und dort einfach den Tag über am Meer sein. Und hinzu kam sozusagen diese ganze maritime Atmosphäre mit dem Seefeuer auf der Mole, mit dem Hotel Neptun, was Sie schon vorhin erwähnt haben, mit dem berühmten Teepot, mit dem alten Leuchtturm. Das Ganze hat so ein ganz besonderes Flair, so eine Mischung auch aus maritimem Seebad und durchaus etwas ganz Urbanem. Und das, glaube ich, macht Warnemünde so populär und so anschlussfähig für viele Menschen.
Dann lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz über das Hotel Neptun sprechen und seine Broilerbar. Da heißt es einmal in Ihrem Buch, in der DDR war der Goldbroiler ein Versprechen. Sie schreiben ja auch viel in dem Buch über die DDR. Was meinen Sie damit?
Das bedeutet, dass die schweren und entbehrungsreichen Jahre der Nachkriegszeit, dass die vorbei waren und vorbei sein sollten. Es herrschte ja noch in den 50er Jahren ziemlich viel Fleischmangel in der DDR. Lebensmittelkarten gab es in Ost-Berlin noch bis 1958. Und diese industrielle Geflügelproduktion, die sollte so einen Ausweg geben. Die war nebenbei besagt auch noch günstiger und sie war auch wesentlich gesünder. Und deswegen gab es seit Ende der 60er Jahre in der DDR diese Kombinate industrielle Mast für Geflügel und deswegen auch überall diese Broilerbars und so ab 1971 eben auch beim Hotel Neptun. Und es war ein Versprechen, dass die schweren Jahre der Nachkriegszeit vorbei sind und dass man irgendwie in der Moderne angekommen ist. Also es war so ein Versprechen nach Wohlstand und westlichem Niveau.
Also in der DDR war der Goldbroiler ein Versprechen, das heißt Warnemünde, Goldbroiler irgendwie so für jeden, für die breite Masse, aber auf der anderen Seite kam ja nicht jeder nach Warnemünde. Sie schreiben, nach Warnemünde gelangte man nur mit Beziehungen. Wie mussten diese Beziehungen aussehen?
Das kann man ganz gut beschreiben an der Familie meiner Partnerin. Meine Schwiegeroma ist dort immer hingereist mit ihrer Familie und die hatte gar kein Anrecht darauf. Die hatte keinen FDGB-Platz oder so. Das war ganz schwer zu bekommen und ins Hotel Neptun schon mal gar nicht. Aber die kannte eine Werftarbeiterfamilie, die in Warnemünde lebte und die haben über 10 Jahre hinweg in der Sommerzeit für 2 oder 3 Wochen ihr Schlafzimmer vermietet, unter der Hand, schwarz. Die mussten dann zwar trotzdem noch hingehen zur Kurverwaltung und sich anmelden, deklarierten aber diese Werftarbeiterfamilie als Familie, als Teil der Familie, war die Cousine oder sowas. Und was dabei immer half, war frischer Kaffee aus dem Westen, wenn man da irgendwie rankam. Dann kriegte dort diese Werftarbeiterfamilie das erste Pfund Kaffee, die Kurverwaltung kriegte das zweite Pfund Kaffee und diejenige, die den Strandkorb vermietet hat, das dritte Pfund Kaffee. Und diese Beziehung oder dieses Vitamin B, auch gerne mit so ein bisschen Westartikeln, das half, um einen begehrten Platz in Warnemünde zu bekommen.
Ja, das macht schon so ein bisschen gespannt auf alle Geschichten rund ums Vitamin B. Es gibt ein Kapitel in Ihrem Buch, das dem Nacktbaden gewidmet ist. Und das ist ja auch bis heute so ein Mythos, dass FKK in der DDR sehr beliebt war. Wie haben Sie das als Kind erlebt? Wie verbreitet ist das Nacktbaden dann auch heute noch?
Das stimmt, dass das in der DDR sehr verbreitet war. Ganz kurz gesagt kann man ja sagen, das stand für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in einem Land, wo man nicht frei reisen konnte. Es bot Gleichheit an, alle waren gleich unter der Sonne, nackt. Und es war auch ein besonderes Gemeinschaftserlebnis, das ist vielleicht die Brüderlichkeit. Und meine Eltern haben das auch gemacht und argumentierten das immer so, indem sie sagten, lieber Ganzkörperbräune statt Blasenentzündung. Und deswegen musste ich da immer mit drin. Ich habe da gar nicht opponiert als Kind, könnte mir gar nicht vorstellen, mit meinen eigenen Kindern das heute so durchzuziehen. Aber Sie haben vollkommen recht, es gibt es noch, auch in Warnemünde, sehr klar sortiert. Es gibt einige Strandabschnitte nur Textil, einige Strandabschnitte nur FKK und so ein, zwei gemischte. Und das Interessante ist, dass das von den Bademeistern oder vom Strandvogt, wie es heißt, auch ganz deutlich durchgesetzt hat. Also man kann auch nicht mit Textilien an den FKK-Strand gehen, dann wird man von dem FKK-Strand verwiesen. Also es wird möglich gemacht und sehr, sehr klar durchgesetzt.
Und diese Kultur ist dann tatsächlich ja auch später noch an einige Orte im Westen rübergeschwappt. Ich erinnere mich also, in Kiel und Umgebung gab es dann plötzlich einige Abschnitte, wo man nur FKK hingehen durfte. Und dann gibt es in Ihrem Buch noch die Erwähnung über den Strandkorb. In Warnemünde erfunden. Was wissen Sie dazu?
Ja, ist eine irre Geschichte. Ne? Heute gibt es das ja irgendwie überall. Aber der erste Strandkorb ist tatsächlich 1882 aufgestellt worden, weil eine exaltierte Adlige, Elfriede von Malzahn, unbedingt an den Strand gehen wollte, obwohl ihr Arzt wegen eines Rheumaleidens ihr das eigentlich verboten hatte. Und deswegen suchte sie den Kontakt zu einem Rostocker Korbmacher, Wilhelm Bartelmann. Und der baute für sie exklusiv ein Strandmöbel, wo sie geschützt von Sonne, Wind und Sand, aber am Strand sitzen konnte. Und die Frau von diesem Bartelmann, die war sehr geschäftstüchtig und hat dann noch mehr solche Strandkörbe gebaut und das Ganze vermarktet, sehr erfolgreich vermarktet. Und dann kamen ganz viele Trittbrettfahrer und haben ihrerseits Strandkörbe entwickelt. Und so haben wir heute in Warnemünde über 2000 Strandkörbe.
Und dann auch in ganz Deutschland und eigentlich auf der ganzen Welt verteilt. Also einen Hoch auf Warnemünde. Das ist ja eine irre Geschichte, die wir da lesen können. Hanu Hochmuth, in Ihrem Buch Mein Warnemünde im Mare Verlag erschienen. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Ich danke Ihnen. Lay, 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 lay across my big breast bed. Lay, 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 lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, 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 lay. Lay across my big breast bed.
Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Bob Dylan war das hier bei Unterbüchern, der Stunde Literatur von MDR Kultur. Jetzt beginnt sie also. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei mir ist es so, ich sitze schon so auf dem Sofa so mit meinem Sohn und wir überlegen, wer könnte denn gewinnen? Haben wir gestern Abend erstmal gewettet. Er meint ja Frankreich. Könnte passieren. Ich denke, Deutschland sieht auch nicht so schlecht aus. Jedenfalls gehen wir jetzt erstmal nach Frankreich, Land des Vize-Weltmeisters. Aus diesem Land kommt ein neuer Comic, der nicht weniger sein will als eine kurze Geschichte des Fußballs. Ist doch mal eine Einstimmung, oder? Auf die nächsten Wochen. Wolfgang Schilling stellt uns den Comic vor.
Es geht wieder los. Erinnern Sie sich noch an das letzte WM-Finale 2022 in Katar?
Argentinien gegen Frankreich, das Duell um den dritten Stern und das Duell Mbappé gegen Messi. Die Zukunft des Fußballs gegen ein Fußballgeschichtsbuch, dem aber noch ein wichtiges Kapitel fehlt, der Weltmeistertitel.
Was für ein Finale, selten ein Spiel mit so vielen Wendungen erlebt, ist in den ersten beiden Sprechblasen dieses Albums zu lesen. Die Szene ist ein Straßencafé, irgendwo in Frankreich, wo ein paar Gäste diskutieren über Sinn und Unsinn des modernen Fußballs, seine immer neuen Abgründe und die immer wieder aufflammende alte Faszination an diesem Spiel. Auf dem Platz vor dem Café jagen da ein paar Kinder ihrem Ball nach, in aller Unschuld und mit dieser Leidenschaft, die dieses Spiel immer wieder in uns weckt. Es würde sich lohnen, all das zu erzählen, findest du nicht? Diese Frage steht in der Sprechblase des letzten Panels der Rahmenhandlung dieses Comics aus Frankreich, das nicht weniger sein will als eine kurze Geschichte des Fußballs, die sich die beiden Szenaristen Michael Correa und Jean-Christophe Devenet ausgedacht haben und die Lelio Bonacorso in wunderschöne Bilder übersetzt hat. Wie in einem historischen Dokumentarfilm taucht er sie gern in Pastelltöne. Los geht's in einer Zeit, als an Sportberichterstattung in bewegten Bildern noch nicht zu denken war.
Leichten Fußes auf wirbelndem Sand, den Bällen nachjagend über Wiesen und Land.
Schrieb schon 1584 der französische Dichter Pierre de Ronsard über das, was man damals im französischen Norden und jenseits des Kanals Folk-Football nannte. Zwei Mannschaften, die Zahl der Mitspieler so unbegrenzt wie die Dauer des Spiels und sein Feld. Über Stunden oder Tage gar versuchte man, den Ball an einem vorher abgemachten Ort beim jeweiligen Gegner abzulegen. Das konnte ein Teich oder ein Kirchtor sein, ein wildes Spiel, dem erst die später eingeführten Grundstücksgrenzen Einhalt geboten. Die Sache mit dem Ball und dem Tor war aber nicht mehr aufzuhalten. Nachdem im 19. Jahrhundert in England sein modernes Regelwerk entstand, eroberte sich der Fußball im Marschgepäck der Kolonialarmee, in den Seesäcken von Matrosen oder als Freizeitutensil britischer Eisenbahnarbeiter die Welt. Als Spiel für harte Mädchen, wie Oscar Wilde es schon früh erkannte, erlebte es im Ersten Weltkrieg und den frühen 20er Jahren einen ungeahnten Boom. Die Männer kämpften an der Front, die Frauen in der Heimat um den Ball. Am 26. Dezember 1920 kamen 53.000 Zuschauer ins Stadion an der Liverpooler Stamford Bridge, um die legendären Dick Kerr Ladies spielen zu sehen. Der Frauenfußball unserer Tage also auch nur eine Renaissance? In Kapiteln über Fußball und Politik geht es um die dekoloniale Kunst des Dribbelns, die etwa Brasilien groß gemacht hat, die widerständige Kreativität des Spiels in Diktaturen wie der Nazis oder des Stalinismus oder solchen unter afrikanischen Herrschersonnen ist ein Thema, auch den Kairoer Hooligans, die eine wesentliche Kraft des arabischen Frühlings darstellten und von denen viele ihr Leben ließen, wird gedacht. Apropos, eins der schönsten Kapitel des Albums ist Diego, Gott und dem Teufel gewidmet. Die legendäre Hand Gottes natürlich inklusive. Als Maradona Neapel zum Meister machte, schrieben die Fans an eine Friedhofsmauer: Ihr wisst nicht, was ihr verpasst habt. Am nächsten Tag stand da zu lesen:
Seid ihr sicher, dass wir es verpasst haben?
Auf knapp 140 Seiten geht es wie in einem guten Dribbling mit Tempo und immer neuen Haken durch die Geschichte des Fußballs und schlussendlich zurück in das kleine französische Straßencafé, in dem sich die Gäste inzwischen vor dem Fernseher versammelt haben, um sich beim nächsten Tor ihrer Mannschaft alle in den Armen zu legen, so wie es die Fans vom FC Liverpool tun, die das Trio, das dieses wunderschöne Album schuf, auf dem letzten Panel jubeln lässt. Darüber lesen wir ein letztes Zitat des uruguayischen Schriftstellers und Fußballfans Eduardo Galeano.
Mögen die Technokraten ihn noch so detailliert planen, die Mächtigen ihn noch so manipulieren, der Fußball wird immer die Kunst des Unvorhersehbaren sein.
Ovation für ein Spiel und Beifall unseres Kritikers Wolfgang Schilling. Für den Comic Eine kurze Geschichte des Fußballs erschienen ist das Album von Michael Correra, Jean-Christophe Devenet und Lelio Bonacorso im Splitter Verlag. Übersetzt wurde das Buch von Harald Sachse. Hier ist MDR Kultur unter Büchern. Vietnamesische Lebensmittelläden, die gibt es in vielen und selbst in kleinen ostdeutschen Städten. Woher kommt das eigentlich? Viele Menschen in der DDR aus Vietnam konnten als VertragsarbeiterInnen hier Geld verdienen und viele haben versucht, ihre Familien nachzuholen. Wie es den Menschen hier in Deutschland erging, wissen allerdings die wenigsten. Menschen wie wir, der Debütroman der 1988 in Vietnam geborenen Autorin Thi Thanh Thao Tran, erzählt die Geschichte einer vietnamesischen Familie zwischen DDR-Vergangenheit, Migration, Schweigen und dem Versuch, in Deutschland anzukommen. Maya Fiedler hat den Roman gelesen und mit der Autorin auf der Leipziger Buchmesse gesprochen.
Ein Vater verlässt im Mondlicht seine Familie in Vietnam, um als Vertragsarbeiter in die DDR zu gehen.
Zurück lässt er auch seine kleine Tochter Tao. Mit dieser eindrücklichen Szene beginnt der Roman »Menschen wie wir«, erzählt aus der Perspektive Taos.
An dem Morgen, als mein Vater das Land verließ, stand der Vollmond der letzten Nacht noch am Himmel. Meine Mutter begleitete ihn nicht zum Flughafen. Der Abschied erfolgte bereits auf der Veranda. Die Luft um sie herum war gewürzt vom Duft der Räucherstäbchen. Und der beißende Wind heftete an jeder Hautstelle, die nicht bedeckt war. Das neue Jahr stand vor der Tür und mein Vater an ihrer Schwelle. Pass gut auf unser Kind auf, wird er gesagt haben, während ich noch im Haus schlief. Wenn ich später aufwachen würde, hätte ihn bereits eine luftfarbene Leere ersetzt.
Taos Vater versprach, nach 36 Vollmonden zurückzukehren. Doch aus diesen 3 Jahren wurden 11 Jahre. Erst 11 Jahre später holt er Frau und Tochter nach Deutschland nach. Die Familie steht vor riesigen Herausforderungen. Armut, die fremde Kultur, die fremde Sprache. Die Autorin Tan Tao Chan erzählt sehr persönlich. Es ist ihre eigene Familiengeschichte.
Ich fand es wichtig, diese Geschichte zu erzählen, weil vietnamesische VertragsarbeiterInnen meiner Meinung nach ein wichtiger Teil der deutschen oder ostdeutschen Geschichte ist. Und ja, deswegen wollte ich diesem abstrakten Begriff VertragsarbeiterInnen konkrete Gesichter geben mit konkreten Geschichten und Ängsten und Träumen.
Chans Hauptfigur Tao wächst wie sie selbst in Vietnam und Deutschland auf. In Deutschland muss sie sehr früh Verantwortung für die Familie übernehmen. Sie dolmetscht bei Behörden, verwaltet Verträge, kämpft mit Diskriminierung bei Post-, Telefonanbietern und Vermietern. Das Buch »Menschen wie wir« zeigt so, wie sich Migration im Alltag abspielt, mit Formularen, Scham, Müdigkeit. Die Autorin beschreibt Ungerechtigkeiten ohne Anklage. Sie vertraut darauf, dass die Wut bei den Leserinnen und Lesern selbst entsteht. Und das tut sie. Schwer auszuhalten ist aber auch, wie wenig die Figuren miteinander sprechen. Sie schweigen betreten, statt ehrlich über ihre Gefühle zu sprechen. Was es mit diesem Schweigen auf sich hat, erklärt die Autorin Tan Tao Chan so.
Ich denke, das ist Teil der vietnamesischen Kultur, aber auch, weil die ganzen Generationen vor mir nicht so gern über die Vergangenheit sprechen oder allgemein über Gefühle, weil die auch immer mit unverarbeiteten Traumata verbunden sind, weil sie ja viele Kriege und Kolonialisierungen erlebt haben. Und bei Tao kommt ja noch dazu, dass sie ja sehr lange von dem Vater getrennt gelebt hat und da so eine Distanz ist, die schwer zu überwinden ist. Und deswegen ist da immer eine große Hemmschwelle, dass sie ihn direkt anspricht.
Sprachliche Nüchternheit, wenn es um die Härte des Alltags als Migrantin geht, trifft auf poetisch manchmal etwas überbordende Bilder. Dann, wenn es um Taos Leben in Vietnam geht. Vietnamesische Gedichte, Lieder und Mythen nutzt die Autorin als Erinnerungsträger. Die große Stärke des Romans sind die präzisen Beobachtungen zu strukturellem Rassismus. Und das Thema an sich. Menschen wie wir füllt eine literarische Leerstelle der ostdeutschen und vietnamesesischen Migrationsgeschichte.
Titan Tao Tran, Menschen wie wir, das Buch ist im Leikam Verlag erschienen. Und das ganze Gespräch, das die Autorin Maja Fiedler mit Titan Tao Tran geführt hat, das gibt's bei ARD Sounds in der App.
Schießt den Krokodil ins Maul, hast du gesagt. Danach stapfen wir es aus. Anders genau in dieser Reihenfolge. Am Anfang play, am Ende löschen. Die Liebe ist ständig auf der Flucht. Du lachst mich aus, küsst einen anderen. Das Handtuch zu den Rosen, du hast etwas übersehen.
Schon dachtest du, das wäre erledigt damit. Schieß dem Krokodil ins Maul, hast du gesagt. Jetzt liegen wir weinend auf dem Kopf. Von dir in meinem Blumenzimmer.
Das waren Keimzeit mit dem Krokodil hier bei Unterbüchern. Tschechien ist im Herbst das Gastland der Frankfurter Buchmesse. Schon jetzt erscheinen einige der interessantesten Bücher aus unserem Nachbarland in deutschsprachiger Übersetzung. Zum Beispiel der Roman Was die Zeit nicht nimmt von Marek Torčík. Der ist eigentlich Lyriker, aber erst sein Prosa-Debüt hat den 33-Jährigen, der in Prag lebt, bekannt gemacht. Für Was die Zeit nicht nimmt erhielt er den Magnesia Litera-Preis. Der ist so ja, mit dem Deutschen Buchpreis vergleichbar. Inspiriert wurde das Buch von Marek Torčíks eigener Geschichte vom Heranwachsen in der Provinz. Holger Heimann hat das Buch gelesen und Marek Torčík in Prag getroffen.
Marek ist anders. Der zarte, schüchterne Junge kreist beim Gehen mit dem Becken. Auf dem Fußballfeld steht er nur herum. Am liebsten verbringt er die Zeit zu Hause mit seinen Büchern. Seine alleinerziehende Mutter hat kaum Geld. In der mährischen Provinzstadt Prešerov sind das keine guten Voraussetzungen für einen Heranwachsenden. Marek versucht, sein Anderssein zu verbergen, aber den Angriffen der anderen entkommt er nicht.
Irgendwann in der 4. Klasse haben dich Philipp und die anderen auf dem Klo attackiert. Im Gesicht spürst du Kälte und Feuchtigkeit, den Druck einer Hand im Genick. Sie hatten dir den Kopf ins Keramikbecken gesteckt. »Merk dir das!« brüllte jemand. Und dir lief inzwischen das Wasser in die Nase. »Hier gehörst du her! Zur Pisse und zur Kacke!«
Der Debütroman von Marek Torčík ist ein Buch der Erinnerung. Sein Protagonist Marek, der mehr als den Namen mit dem Autor gemein hat, ist ein erwachsener junger Mann, der die Provinz hinter sich gelassen hat und in Prag lebt. Der Tod des Großvaters veranlasst ihn dazu, in die Stadt seiner Kindheit zurückzukehren und über die vergangenen Jahre nachzudenken. Marek Torčík hat diesen Erinnerungsstrom nicht gebändigt und zeitlich geordnet. Das macht die Lektüre anspruchsvoll, aber auch reizvoll.
Maybe it would be easier to write a linear story, considering this is all heavy topics, but for me, the novel was really all about memory.
Vielleicht wäre es einfacher gewesen, eine lineare Geschichte zu schreiben, wenn man bedenkt, dass es um schwere Themen geht. Aber für mich drehte sich in dem Roman alles um Erinnerung. Also musste ich deren Natur treu bleiben. Für mich ging es darum, das Durcheinander zu vermitteln, dass Erinnerungen sind und zu verdeutlichen, wie sie uns belügen, gerade weil sie niemals gleich bleiben können.
And how they lie to us even, because they can't ever stay the same.
Zu den schweren Themen, um die diese Erinnerungen kreisen, gehört nicht nur das Mobbing in der Schule, sondern auch die prekäre Situation zu Hause. Mareks Mutter schuftet in einer Fabrik und lebt in beständiger Sorge vor der nächsten Entlassungswelle. Ein rauer Ton bestimmt den familiären Umgang. Dieser Rückblick beschönigt nichts, geschont wird niemand, auch Marek nicht. Als Marian neu in die Klasse kommt, ist Marek froh, dass sich die Aggressionen nun vor allem gegen diesen richten. Der Neue steht ebenfalls auf Jung, aber außerdem kommt er aus einer Roma-Familie und leidet an einer Hautkrankheit. Marian ist derart deutlich anders, dass er es nicht verbergen kann und dies, anders als Marek, auch gar nicht versucht.
I was thinking a lot about failure when I was writing it, and failure to me is a very powerful and
Ich habe beim Schreiben viel über das Scheitern nachgedacht. Und Scheitern ist für mich etwas sehr Kraftvolles, denn wenn man scheitert, lernt man normalerweise viel mehr, als wenn man gewinnt. Wenn man sich seiner Umgebung nicht anpassen kann, dann lernt man gewissermaßen andere Wege zu finden, sich zu bewegen, zu leben, zu denken, ja, sich selbst zu akzeptieren. Und genau das tut Marian.
Which is what Marian does. He learns to accept who he is.
Die beiden Jungen kommen sich näher und finden Rückzugsorte. Es ist Marek, der diese Freundschaft und Liebe aufkündigt. Er entflieht den vergifteten Verhältnissen, geht aufs Gymnasium und anschließend zum Studium nach Prag. So findet er schließlich seinen eigenen Weg, sich nicht mehr verstellen zu müssen und um der sein zu können, der er ist. Marek Toczyks Roman ist keine Abrechnung. Sein Protagonist Marek wird zwar zum Fremden im eigenen Milieu, dennoch blickt er liebevoll auf seine Mutter. Diese meint, es sei doch besser, nur die schönen Dinge im Kopf zu behalten, den Rest würde man ohnehin vergessen. Für Marek gilt das nicht. Was die Zeit nicht nimmt, das sind für ihn Erinnerungen an Demütigungen und Schmerzen, aber auch an Zuneigung und Fürsorge. Dieser Mix ist es, der Marek Toczyks bemerkenswertem Debüt einen ganz eigenen Ton verleiht.
Holger Heimann war das über Marek Toczyk, Was die Zeit nicht nimmt, aus dem Tschechischen von Mirko Kretsch, erschienen im Antea Verlag. Und das war eine Folge Unter Büchern mit frischer Literatur für den anrollenden Sommer. Unter Büchern jeden Mittwoch und Samstag im Radio und immer da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Ahoi, stabiles Lesen, bis nächste Woche.
Blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to himself. Came in close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Resigned. My friends would think I was a nut, turning water into wine. Open doors would soon be shut. So I went from day to day. Though my life was in a rut, till I thought of what I'd say, which connection I should cut. I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. You can keep my things, they've come to take me home.